Herzlich willkommen zum Podcast Der gedeckte Tisch, wo wir uns mit allem, was Identität und Glauben angeht, auseinandersetzen. Mein Name ist Tobias Daum und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ich bin als Seelsorger in eigener Praxis seit vielen Jahren tätig und ich liebe es zu sehen, wie Menschen Vergangenheit bearbeiten und ihre Zukunft gestalten. Daher lehnt euch zurück und ich hoffe, dass dieser Podcast hilft, dass ihr euch selber besser versteht und als Personen an einen Tisch kommen könnt und euch dieser Podcast zeigt, wie reich dieser Tisch gedeckt ist. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Podcast Selbstwert und Stolz. Das eine wichtig, das andere herausfordernd. Bevor wir anfangen, möchte ich erstmal sagen, wenn wir über diese Themen reden, wir sind nicht kaputt und wir müssen repariert werden und wir sind nicht krank und müssen jetzt geheilt werden. Also es geht nicht darum, dass es hier um Fehlersuche geht, die dann korrigiert werden soll, sondern es geht darum, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die fordern uns heraus und die dürfen wir anschauen. Und wenn wir wollen, dürfen wir sie auch ändern. Ich habe das Ganze in zwei Teile unterteilt, einmal in Selbstbewusstsein und dann in Stolz. Und am Schluss wollen wir uns damit beschäftigen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wie kriegt man denn jetzt ein Selbstbewusstsein und wie kann man denn gut stolz auf sich sein? Schön, dass ihr dabei seid. Lasst uns einsteigen mit dem Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt ja im Endeffekt sich seiner Selbstbewusstsein. Also wie tick ich, was sind die Bausteine, mit denen ich gebaut bin, was sind aber auch meine Ecken und Kanten. Die dürfen wir ja feiern, weil Diamanten sind ja bekanntlich auch nicht rund. Also unsere Ecken und Kanten sind nicht was Negatives, sondern die gehören zu uns genauso wie die Seiten, die wir annehmen und die wir mögen. Und all das ist Selbstbewusstsein. Das alles zu umarmen und zu sagen, ja, ich bin gut so, wie ich bin. Wenn wir uns mit Selbstwert beschäftigen, Selbstwert ist was, das wird von außen zugesprochen. Also ein Selbstwert kann ein Kind zum Beispiel selber noch nicht bilden, sondern es braucht das Zugesprochene von außen, den Erwachsenen, den Vater, die Mutter, den guten Freund, den Onkel, keine Ahnung, die Tante, die sagt, hey, du bist gut so, wie du bist wertvoll, du kannst was. Das Ganze ändert sich dann aber, wenn wir Erwachsene werden. Und da können wir dann schon Selbstwert auch selbst bilden. Aber das braucht auch seine Zeit und es braucht auch seine Übung. Wenn du in dich reinhörst über deinen eigenen Selbstwert, über dein eigenes Selbstbewusstsein, dann kann man auch einfach mal sich hinsetzen und darauf achten, okay, was ist denn das, was dann in mir eine Antwort gibt? Was sagt denn das kleine Kind in dir? Bist du wertvoll? Bist du okay, so wie du bist? Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Und das ist ganz wichtig auch mal zu machen, weil ich aus dieser Haltung, die ich ja selber über mich glaube, raus auch agiere. Also so wie ich über mich denke, so handle ich auch. Natürlich ist es wichtig, nicht nur die Selbstbewusstseinsseite anzuschauen und auf der dann sich ganz einzunisten und zu sagen, jetzt bin ich nur noch Selbstbewusstsein, nur noch selbstbewusst, weil Selbstwert bedeutet, auch den anderen mal vorzulassen, dem anderen was zu gönnen. Das andere ist dann nicht Selbstbewusstsein, sondern das ist Egoismus und Arroganz. Gerade wenn wir uns mit Selbstwert beschäftigen, ist Grenzen setzen ein Riesenthema. Menschen mit einem guten Selbstwert können leichter Grenzen für sich setzen. Ich erlebe oft Menschen in Beratung, die haben diese Einstellung von, mit mir kann man es ja machen oder das letztes Stück vom Kuchen kriegt eh jemand anders, für mich bleiben höchstens noch die Krümel übrig und so weiter. Und wenn ich keinen eigenen Wert habe, kann ich auch nicht von anderen erwarten, dass sie mir Wert geben. Ich glaube es ihnen ja doch nicht. Wenn mir jemand sagt, ach, das hast du jetzt aber toll gemacht und innerlich was sagt, naja komm, du kennst mich ja gar nicht, dann bringt es auch nichts, wenn ich von außen es zugesprochen kriege, weil ich brauche es im Inneren auch als, es darf eine Wahrheit werden. Und wenn ich es dann doch nicht glaube, bringt es auch wenig. Es gibt viele verschiedene Dinge, die unseren Selbstwert angreifen oder ihn auf die Probe stellen. Das ist in unserer Kindheit vieles, aber auch in unserem Erwachsenenalter bringt es das wieder hoch. Also das, was ich ganz oft in der Kindheit lerne, als das ist mein Wert, den ich habe, kommen Sachen in unserem Erwachsenen, in unserer Adoleszenz oder in unserer Jugend, die das dann wieder hochholen und mir das wieder vor Augen führen. Das kann der Zerbruch von einer Beziehung sein, eine Scheidung, das Nichtbestehen von einer Prüfung oder einer Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, dass ich gemobbt worden bin oder dass ich gekündigt wurde. All das kann dazu führen, dass ich wieder mit meinem Selbstwert konfrontiert bin. Und wenn ich einen guten Selbstwert habe, dann kann ich anders mit einer Thematik umgehen, wenn mir was passiert, was ich nicht wollte, als wie wenn ich einen Selbstwert habe, der ausbaufähig ist. Es ist ja auch nicht, dass man schlecht ist, weil man einen niedrigen Selbstwert hat. Also auch da, und das ist das Thema Schultern, da kommen wir nachher noch dazu, haben wir auch viele Muster, die uns dann gut in die Karten spielen bei sowas. Oft erlebe ich es auch, dass wer seinen Wert nicht kennt, kommt es häufiger vor, dass solche Leute die sind, die dann die Leute werden, die mobben, also erniedrigen. Ich mache deins kaputt oder schlecht, dann bin ich nicht so miserabel dran und mir geht's besser. Also durch die Erniedrigung des anderen erhöhe ich mich selber. Und wer seinen Wert kennt, der braucht es ja nicht, der muss sich ja nicht selber erhöhen. Ganz oft sehen wir das in unserem Alltag, wenn es um Dinge geht, wie bei Menschen, wenn jemand anders was bekommt, ein neues Auto oder eigentlich egal was. Also sobald der Neid reinkommt, habe ich natürlich was, mit was ich kämpfen muss. Wenn ich dem anderen das neide, weil ich nicht so einen tollen Job habe, weil ich nicht so viel Geld verdiene, weil ich nicht den Urlaub mache oder das Auto fahre. Und ganz oft erlebe ich es eben, dass dann so eine Haltung kommt von, dann rede ich es dem anderen schlecht oder rede es mir selber schlecht, was der andere hat. Dann geht es mir ja wieder besser, weil ich bin nicht der Benachteiligte oder ich bin nicht der Ärmere oder der Schlechtere. Und der andere verliert dadurch natürlich auch an Wert, weil ich versuche ihm ja den Wert, das, was er hat, zu nehmen, damit es mir wieder besser geht. Und hier kommt ganz oft die Subjektivität rein. Also Menschen mit einem niedrigen Selbstwert beziehen fast alles auf sich. Also es gibt sehr wenig, da muss man dazu sagen, beziehen fast alles Negative auf sich. Das Positive, da kommen sie meistens nicht auf die Idee, das auf sich zu beziehen, sondern das, was schief geht. Also wenn was schief geht, dann beziehe ich das auf mich, weil entweder ich bin schuld dran oder es passiert mir, weil ich so bin, wie ich bin. Oder es muss ja auch mir passieren, weil ich ja innerlich glaube, wenn was schief geht, dann hat es auf jeden Fall mit mir zu tun. Weil ganz oft sind sie in ihren Augen dann auch die Schuldigen und machen sich auch gern zu Schuldigen für andere. Also nach diesem Motto, ich sehe es durch die Linse, wenn es nicht klappt, war ich's, wenn es schief geht, war es ich. Und wenn jemand ein Problem mit jemand hat, dann bestimmt mit mir. Ich habe es öfter schon erlebt in Beratung, dass Leute kommen, die sagen, das war eine total schlechte Stimmung in der Gruppe, als ich da war. Und das liegt bestimmt an mir, weil ich die mit meiner Ausstrahlung die ganze Gruppe runterziehe. Dafür gab es keinerlei Anhaltspunkt, keinerlei Aussage, keinerlei irgendwas, was greifbar war, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, da könnte was dran sein. Dennoch war das eine tiefe Wahrheit, die diese Person hatte, weil sie von sich selber ausgeht, wenn ich komme und es gibt irgendein Problem, dann habe bestimmt ich das Problem verursacht. Ganz klassisch sind auch so Sachen, wenn ich alles auf mich beziehe, zum Beispiel in der Früh, ich komme in die Firma, das höre ich relativ häufig, ich komme in die Firma und mich grüßt jemand nicht. Oder zum Beispiel der Chef, das ist dann das Allerschlimmste, der Chef grüßt mich nicht. Und man sich dann gleich fragt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Gibt es irgendeinen Grund, warum er auf mich sauer sein könnte? Und dann fängt diese Negativspirale an. Man nennt es auch oft Katastrophisieren. Also wenn ich aus einer kleinen Situation was noch Schlimmeres mache und aus dem noch Schlimmeren was noch Schlimmeres und dann so eine Spirale anfängt, die nach unten geht. Und am Schluss ist der Chef, der nicht grüßt, in der Früh im Endeffekt der Grund, warum ich denke, heute Nachmittag wäre ich bestimmt gekündigt. Und mit der Einstellung gehe ich dann durch den ganzen Tag durch, weil es ja immer negativer wird. Im Normalfall, wenn ich so eine Spirale anfange von der Chef grüßt mich nicht, weil ich bestimmt was falsch gemacht habe, dann führt es fast nie zu einem guten Ende. Im Normalfall kommen dann die Leute nicht dabei raus, dass sie sagen, ach, das war bestimmt nur, weil mein Nachbar oder weil er so und so, sondern am Schluss ist es ihre Thematik. Oder zum Beispiel der Freund, der einen Witz macht auf die Kosten von jemand und man dann am Schluss so tief in sich die Wahrheit hört, naja, mit mir kann man sie machen, war ja schon immer so. Wenn jemand verarscht wird oder wenn jemand sich über jemand lustig macht, dann bin das ich. Über mich kann man sich lustig machen. Und das sind alles Festlegungen, die einfach nicht stimmen. Das sind Lügen, die wir glauben. Was mit dem Chef ist, hat wahrscheinlich nichts mit dir zu tun. Wahrscheinlich hatte er einen Streit mit seiner Frau oder er kam schon angepikst auf die Arbeit. Egal was es ist wahrscheinlich nicht dein Problem oder der Grund dafür bist nicht du. Natürlich ist es so, dass wenn ein Freund einen Witz auf deine Kosten macht, macht es das nicht okay. Aber es ist ja auch immer die Frage, weswegen macht es der Freund? Und das machen Menschen, die eine hohe Subjektivität haben, ganz, ganz selten. Sie fragen sich nicht, warum macht es der andere? Aus der Perspektive raus, es könnte auch am anderen liegen, sondern sie fragen sich fast ausschließlich, warum macht es der andere und kommen mit der Antwort, weil ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist das, was uns wieder in diese Abwärtsspirale führt, ist, dass ich es auf mich beziehe, dass ich subjektiv sage, es liegt wahrscheinlich an mir und dann diesen Weg beschreite. Aber das ist nicht, weil du nichts wert bist oder weil das dir passiert, weil du es verdient hast, sondern auch der andere, dein Gegenüber, hat ja genauso Themen, mit denen er kämpft, mit denen er arbeitet, die ihn herausfordern. Und da drinnen ist es auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, aha, okay, der andere hat auch schlechte Tage, der andere hat vielleicht auch einen Minderwert, der andere hat vielleicht auch Konflikte mit seinem Ehepartner. Und hat die nicht angeschaut, sondern kommt dann und begegnet mir in einer schlechten Laune, in einer Verletztheit, in einer Aufgebrachtheit. Und oft erleben dann solche Leute Situationen, wo dann irgendwo sich ein Ventil entlädt und dann bin aber wieder ich schuld. Und es ist eben auch eine Kunst, Konflikte gut zu klären, dann auch anzusprechen. Weil das Schlimme an der Subjektivität ist ja, ich beziehe es auf mich und glaube automatisch, das ist die Wahrheit. Ich gehe, weil ich ja schon denke, ich bin der Grund, warum es so ist, gehe ich nicht den Konflikt ein und gehe hin zu dem Freund, der einen Witz über mich gemacht hat oder zu dem Chef, der schlecht gelaunt auf Arbeit kam und mich grüßt und sag, hey, was war denn los? Also wieso grüßt du mich nicht? Oder hey, gibt es einen Grund, warum du Witze über mich machst? Helf mir mal zu verstehen. Ich würde das gerne mit dir klären, das verletzt mich. Weil ich ja schon an dem Punkt bin, dass ich automatisch denke, ich bin verantwortlich dafür und ich bin schuld daran, gehe ich das ja gar nicht ein. Das heißt, das Thema bleibt unkorrigiert. Meine Wahrheit wird die einzige Wahrheit. Und diese einzige Wahrheit, wenn es kein Korrektiv gibt, bleibt so stehen. Und darin besteht eine große Herausforderung, weil wenn wir nie eine Korrektur erfahren, können wir natürlich auch gar nicht an den Punkt kommen, unsere Perspektive zu ändern, weil es gibt ja nur diese Wahrheit, die schon immer so war. Was machen dann Menschen ganz oft, die aus solchen Systemen kommen oder eben diese Selbstwertthematik in sich tragen? Haben wir in Deutschland ganz oft, dass wir dann in die Leistung gehen. Da gibt es so einen schönen Satz, der heißt Liebe und Anerkennung durch Leistung. Und dann kommt was rein, in dem dass ich ein Muster ausbilde, dass ich mir meinen Wert erarbeite. Und ich kriege dann den Wert, den ich habe, das ist dann das Tun, was ich vollbringe am Tag. Und unsere Gesellschaft honoriert das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, Leistung hat in Deutschland keinen Stellenwert und das bilden sich die Leute nur ein. Wir haben oft ja diese Haltung von, wer nichts tut, ist nichts wert und wer viel macht, zu dem schaut man auf. Das ist ein guter Arbeiter, der hat es aber weit gebracht. Guck mal, was der für einen Abschluss hat, was der für ein Auto fährt. Der muss richtig viel Geld verdienen. Und wir honorieren das Materielle, das Tun, die Leistung, die wir bringen. Und ich will aber sagen, das, was du tust, hat keinen Einfluss auf, wie wertvoll du bist. Du bist wertvoll, weil du bist. Und das ist wunderbar, so wie du bist. Nicht, weil du viel leistest oder weil du bestimmte Dinge kannst, sondern einfach, weil du bist. Da ist kein Fehler, nichts, was kaputt ist, was repariert werden muss. Du bist einfach gut und okay, so wie du bist. Ganz viele Leute begegnen mir dann so, ja, komm, erzähl du viel. Du kennst mich ja gar nicht oder glauben es schon mal gar nicht. Also das ist überhaupt nichts, was durch den Filter ihrer Wahrheit passt, ist, dass sie gut sein könnten. Und meistens kommen dann so Antworten wie, ja, oder naja, sie sagen das, aber alle anderen denken halt anders, etc. Und da geht es auch darum, wenn ich natürlich, da sind wir wieder bei dieser Wahrheit, die nicht korrigiert wird, wenn ich mir immer wieder diese Wahrheit bestätige, die nicht korrigiert wird, ich bin wertlos, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin der das letzte Stück Kuchen, wenn überhaupt, kriegt wahrscheinlich nicht mal das, sondern nur die Krümel, dann kann ich ja gar nicht glauben, dass ich okay sein könnte, wie ich bin. Oder dass ich okay bin, wie ich bin. Oder dass ich sogar wertvoll bin. Weil das ist ja gar nicht angelegt bei mir. Und da benutze ich ganz oft das Bild von einer Waage. Und zwar legen diese Menschen ja ganz oft das Negative auf die Waage und sagen, guck, hier ist schon wieder was ich nicht geschafft habe, was ich nicht gut gemacht habe, was hätte besser werden können, wo ich wertlos bin. Und auf der Seite von der Waage liegt ganz, ganz viel Gewicht. Und die andere Seite der Waage, wo wir letztendlich drauflegen könnten, ich bin gut, ich kann was, ich schaffe auch was, etc., das kennen sie gar nicht, weil sie das nie bedienen. Und mein Ansatz ist ganz oft erstmal einfach die zweite Seite der Waage überhaupt anzugucken. Was ist denn das, was wir da drauflegen können? Und damit haben wir jetzt auch schon die Überleitung zum nächsten Thema, und zwar ist das Stolzthema. Und ganz viele Menschen verbinden Stolz mit was Negativem. Also stolz zu sein, das ist was man nicht sollte, weil das negativ konnotiert ist in der Gesellschaft. Es gibt so Sätze wie Eigenlob stinkt. Da gibt es einen tollen Gegenpart dazu. Und zwar ist es eine Initiative vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Ja, gibt es in Deutschland. Und zwar haben die einen Slogan rausgebracht, der Eigenlob stinkt entgegenwirken und sagen, Eigenlob stimmt. Weil wir verlieren uns im Alltag ganz, ganz oft in Gedanken, in Selbstzweifel. Wir würdigen die Erfolge, die wir haben, nicht oder tun sie ab mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Das war doch nichts Besonderes oder naja, nächstes Mal soll das besser werden. Und kommen damit in so eine Haltung rein, von dass wir auch gar nicht spüren können, wie es sich anfühlt, was gut zu machen, weil wir ja selber unser größter Kritiker sind. Wir selber gehen mit uns viel, viel härter ins Gericht, als wir es mit jedem anderen tun würden. Und ich habe in all den Jahren in der Beratung und Seelsorge noch nie erlebt, dass jemand mit anderen Leuten so hart umgegangen ist wie mit sich selber. Sich selber so auch niedergemacht hat mit diesen inneren Stimmen. Und das würde er nie oder sie würde das nie mit anderen so tun. Aber wenn sie es mit sich selber tut, ist es plötzlich okay. Und das ist was unglaublich destruktiv ist, auch in unserem Alltag. Also es gibt so einen schönen Satz, den jemand mal gesagt hat, glaube nicht alles, was du denkst. Und der ist hier ganz, ganz wichtig, weil unsere Gedanken machen ganz, ganz viel damit, wie unsere Realität aussieht. Also wenn wir denken, das sollte besser werden oder das war doch nichts Besonderes, dann wird es ja zu unserer Realität. Wir glauben das ja dann. Und umso weniger wir positiv über uns selber glauben, umso weniger gut werden wir sein. Und von dem her ist mein Appell auch, glaubt nicht alles, was ihr denkt. Weil es gibt ganz, ganz viel, was ihr auch aus einer Perspektive seht, und da kommen wir später noch dazu, zu den Perspektiven, die wir haben, wo einfach ihr eine Perspektive habt, die euch mehr schadet, als sie euch bringt und die sowieso, wenn man sie von außen anguckt, gar nicht sinnvoll ist, weil ihr es für euch einfach schwieriger macht. Ich habe ganz, ganz viele Leute in meiner Beratungspraxis erlebt, die haben sich ihr eigenes Leben so viel schwieriger und härter gemacht, weil sie Wahrheiten über sich geglaubt haben und in einem Selbstzweifel gefangen waren von ich kann nichts, ich bin wertlos und keiner mag mich, wo keiner um sie herum gedacht hat. Aber es bestimmt so unsere Lebensperspektive und das, wie ich der Welt begegne, dass es dann am Ende auch von der Welt bestätigt wird. Weil ich glaube es ja sowieso und ich suche ja die Situationen, in denen ich dann sagen kann, aha, siehste, ist doch so. Aber es ist so, so wichtig für unsere Seele, dass wir auch anerkennen können, was wir können. Und nicht einfach darüber hinweggehen, dass wir uns eben sagen können, hey, das habe ich gut gemacht, hey, da habe ich was geschafft. Und im besten Fall natürlich das auch mit jemand anders teilen. Sagen zu können, hey, guck dir mal an, was ich heute vollbracht habe oder was mir heute gelungen ist. Nicht um den anderen Willen, dass der andere sagt, boah, das hast du gut gemacht, sondern um meinetwillen, dass ich mir selber das zusprechen darf. Und viele Christen haben auch ziemlich viel Angst, stolz zu sein. Es steht ja in der Bibel auch, wir sollen nicht stolz sein. Und sie dürfen dann ja auch gar nicht stolz sein auf das, was sie geschafft haben, sondern kommen immer mit dieser Haltung, naja, die Bibel sagt ja, ich darf nicht stolz sein oder ich sollte nicht stolz sein oder, also es ist sehr, sehr negativ. Oft erlebe ich dann Christen auch, die dann sagen, naja, es ist ja alles für den Herrn oder alles für die Gemeinde und nee, also das war ja was, es kam ja nicht aus mir, also ich habe ja, es war ja Gottes Kraft, die mich da durchgetragen hat. Und dadurch kommen wir natürlich unglaublich schwer an den Punkt, dass eine Nachreifung von Selbstbewusstsein passieren kann, weil wir ja gar nicht das feiern dürfen, was wir können, aber uns dafür verurteilen, was wir nicht können. Also wir dürfen ja dann nicht stolz sein, aber wir dürfen uns selber verurteilen dafür, wenn wir es falsch machen. Und da sind wir wieder bei dieser Waage, das macht für mich einfach keinen Sinn, dass das Negative immer sein darf und das Positive falsch sein sollte. Und da braucht es eine Veränderung, da braucht es ein Gegengewicht auf dieser Waage, wo wir was drauflegen können und sagen können, hey, das ist auch Gutes in meinem Leben, da ist auch eine Kompetenz, da ist ein Können, da ist auch was, wo ich feiern darf, dass ich diese Fähigkeit habe und dass ich so bin, wie ich bin. Und gerade aus dieser christlichen Perspektive raus merke ich immer wieder, da ist für mich auch eine Herausforderung in der Perspektive drinnen, was wir als Stolz benennen. Und zwar Stolz, wie es von vielen Christen gehört wird, ist nicht Stolz im Sinne von, ich bin stolz auf das, wer ich bin und was ich kann, sondern so ein Stolz, den ich glaube, dass die Bibel meint, ist ein Stolz, der herabschaut und der verachtet, der im Endeffekt so, ich bin besser als du, Stolz. Und das ist das, was ich denke, dass die Bibel meint, dass wir eben einen Stolz auf Augenhöhe, einen Stolz, der ich begegne dir auf Augenhöhe mit dem, wer ich bin und wer du bist. Gerade in der gewaltfreien Kommunikation hat man ja dieses du bist okay und ich bin okay. Da ist Selbstwert drin und da ist auch ein ich bin okay, so wie ich bin, ist auch eine Form von ich darf stolz sein auf das, wer ich bin. Und dieser verachtende Stolz, ich bin besser als du, ich kann mehr als du oder wer bist du denn, schau mal mich an. Ich glaube, das ist das, was die Bibel meint mit dem Stolz, den wir nicht haben sollten. Weil wenn ich dann auch die Leute in der Beratung frage, ja, aber was ist denn, wenn jetzt ein Vater sein Kind anschaut und sagt, ich bin stolz auf dich? Ist das was Falsches dann? Und ich habe in all den Jahren noch keinen erlebt, der gesagt hat, ja, das ist falsch, also das darf der Vater nicht, das ist ja dann, der darf ja nicht stolz sein auf sein Kind, was bringt er dem denn bei? Sagt keiner. Sondern jeder sagt, nee, natürlich ist das ist wichtig, das ist toll. Viele sagen, na, das hätte ich auch gern mal gehört von meinem Vater, ich bin stolz auf dich. Und keiner verurteilt es, weil es lebenswichtig ist für Kinder, dass wir stolz sind. Und das ist dieses, warum Stolz so viel zu tun hat mit Selbstbewusstsein, ist, wir brauchen das innerlich, eine Haltung von, ich bin stolz auf, wer ich bin stolz auf das, wer ich geworden bin und was ich kann, weil das ganz essentiell ist für unser Leben, für unser Selbstbewusstsein. Und deswegen würde auch keiner einem Vater sagen, hör mal auf, deinem Kind zu sagen, der ist stolz, du bist stolz, der wird überheblich, wenn du das machst. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr unterstütze, ist zu sagen, hey, lasst uns wieder das Positive hervorheben, lasst uns den Kindern wieder sagen, was sie gut können. Und das ist lebenswichtig, dass wir das tun für die Kinder, weil das ist dieser Selbstwert von außen zusprechen. Ich sehe das, wer du bist und was in dir liegt an Gaben. Und ein Mensch mit einem Minderwert oder keinem oder einem niedrigen Selbstbewusstsein haben oft gelernt, dass es egal ist, wer sie sind oder dass sie nicht wichtig sind. Oft erlebe ich es, dass ihnen die Eltern so begegnet sind mit einer Haltung von, du bist zu viel oder warum bist du nur so anstrengend. Das höre ich ganz oft gerade bei Elternhäusern, wo Jungs und Mädels als Kinder da waren, dass die Jungs ganz oft gesagt gekriegt haben, also in der Gegenüberstellung, wieso kannst du denn nicht so sein wie deine Schwester? Oder wieso bist du denn so wild? Oder wieso bist du denn einfach so anstrengend? Und dadurch kann sich natürlich das Selbstbewusstsein gar nicht ausprägen. Weil das, wer ich bin, ist ja falsch. Die Gegenüberstellung der Eltern ist ja, wenn du anders wärst, wärst du besser. Oder im schlimmsten Fall, wenn du jemand anders wärst, wärst du besser. Das passiert dann, wenn ich verglichen werde mit jemand anders. Guck dir mal den da drüben an, wie gut der lernt, wie viel der in die Schule investiert. Oder im schlimmsten Fall, was dann die Geschwisterbeziehung zerstört, warum kannst du nicht so sein wie dein Bruder? Warum kannst du nicht so sein wie deine Schwester? Und das zerbricht natürlich noch mehr, weil es auch einen Keil treibt zwischen dem Bruder und die Schwester. Und da braucht es von außen dieses, hey, ich sehe, was du kannst. Ich sehe, wer du bist. Ich sehe die Gaben, die du hast. Und nicht, du bist zu viel. Oder warum bist du nur so, wie du bist? Und dann kommen wir eben in dieses, wenn wir älter werden, dann haben wir diese Sachen, diese Festlegungen, diese Wahrheiten, die haben wir ja in uns. Und dann kommen Menschen zu mir in die Beratung und sagen, ich weiß ja, dass ich geliebt bin. Dann sage ich immer, das ist schön für Sie, also es freut mich, dass Sie das wissen. Fühlen Sie es denn auch? Fühlen Sie sich denn geliebt? Naja, nee, aber ich weiß es ja. Ich sage, das ist auch toll, dass Sie das wissen, hilft Ihnen aber wenig. Dann gucken Sie mich mit großen Augen an und fragen, ja, wieso hilft mir denn das wenig? Ich habe gesagt, weil das Gefühl oft den Verstand sticht. Um das zu erklären, es ist so, dass wenn wir uns geliebt fühlen, geht der Verstand mit und sagt, ja, okay, der fühlt sich geliebt, kann ich akzeptieren. Wenn wir uns abgelehnt fühlen, glaubt es auch der Verstand, sagt auch, ja, okay, gehe ich mit, er spürt es ja. Denken wir aber, wir sind geliebt und das Gefühl sagt, nein, bist du nicht, dann kriegen die zwei keine Einigung hin. Weil ich denken kann, was ich will, wenn mein Gefühl was anderes sagt, sticht das Gefühl den Verstand. Und es hilft leider wenig zu wissen, wenn das Gefühl vorher schon was anderes gesagt hat. Und ganz oft ist es so, ich vergleiche das oft mit einem Gewehrschuss, die Kugel, also das Gefühl trifft uns, bevor wir den Knall hören. Und der Knall ist oft, sind die Gedanken. Das heißt, wir fühlen schon, wie wir in der Situation uns fühlen, bevor wir die Situation ganz begriffen haben. Und das ist schwierig, weil dann die Weichen schon gestellt sind. Also wir haben im Endeffekt das Fahrwasser, die Weiche schon gestellt, in die Richtung zu fahren, weil das Gefühl uns schon gesagt hat, okay, da geht's hin. Also hilft mir der Gedanke dann, dass ich anders denke, als ich mich fühle, wenig. Ich weiß, es ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, Aber es ist wichtig, dass das Gefühl mitgehen kann mit dem, was ich denke. Und das ist ganz, ganz schwierig oft, weil wir ganz viel gefühlsbasierte Entscheidungen haben und ganz viel aus dem Gefühl raus entscheiden. Gibt es auch ganz viele Beispiele, also so, was sagt denn dein Bauchgefühl? Der Bauch, die ganze Bauchregion ist unser Gefühlszentrum. Deswegen haben Kinder auch Bauchweh, zum Beispiel, wenn sie nicht in die Schule wollen, wenn sie vor einer Arbeit Angst haben. Aber da hilft es nichts, wenn wir ihnen dann sagten, aber du weißt doch, du kannst es und du weißt doch, dass du gestern in Mathe gut warst etc. Weil das Gefühl sagt mir was anderes. Und das ist das, worum es geht. Also auch die Gefühle mit einzubeziehen. Und hier nochmal, also sich seiner Selbstbewusstsein ist Selbstbewusstsein und nicht Arroganz. Und gleichzeitig ist Stolz nicht überheblicher Stolz. Und darum geht es mir, dass wir eben beides zusammenbringen in einer gesunden Form, um das auf die andere Seite der Waage zu legen, dass wenn wir ein Gefühl und einen Gedanken zusammenbringen, wir auch das glauben können, dass wir nicht mehr glauben müssen, wir sind nichts wert, wir sind einfach jemand, der an dem es rausgeht. Wenn was Negatives passiert, dann steht es ihm schon zu und wenn es einen Schuldigen braucht, dann ist es er. Weil das ist eine Lüge und es ist einfach nicht die Wahrheit. Und genau so im Gefühl wie im Gedanken braucht es da neue Wahrheiten und braucht es da neue positive Dinge auf der Waage. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie bekomme ich denn nun Selbstwert und wie kann ich denn jetzt stolz auf mich sein? Und wie mache ich das überhaupt? Es geht ja nicht nur darum, das zu beleuchten, was sind die Problematiken und was sind die Herausforderungen, sondern es geht ja auch darum, was machen wir jetzt damit? Und eine der Hauptdinge, die ich schon kurz angeschnitten habe, ist, es geht um die Perspektive, die wir wählen. Hier kommt die Subjektivität wieder ins Spiel. Ganz, ganz wichtig, nicht alles auf sich zu beziehen. Es gibt viele Gründe, warum Leute einem begegnen, wie sie einem begegnen, die wenigsten haben mit dir zu tun. Das ist wirklich einer der essentiellsten Punkte, ist, hört auf, Dinge auf euch zu beziehen, hör auf, Dinge auf dich zu beziehen, im Negativen. Weil die wenigsten davon haben mit dir zu tun. Dann gibt es noch den Punkt, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, was ist denn gut an mir? Was kann ich denn gut? Und nein, was ich auch immer wieder höre, dass Leute versuchen, dann zu sagen, ja nichts, nichts ist gut an mir, ich kann nichts. Also das zählt nicht. Jeder Mensch kann was und hat Gutes in sich. Also ein Nichts ist keine Antwort, die akzeptiert wird. Dann als nächsten Punkt, sich Hilfe zu suchen. Zum Beispiel Leute wie mich. Es gibt viele Erfahrungen im Leben, die uns prägen, eben auch im Negativen. Da hilft es, die Dinge anzuschauen und ich sage immer zu befrieden. Gerade in der Kindheit sind Erlebnisse oft prägend und wir akzeptieren ganz oft, so ist es, so bin ich oder das bin ich eben wert. Und hier ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass Kinder unglaublich gute Beobachter und Zuhörer sind, aber ganz, ganz schlechte Deuter. Kinder, auch du und ich früher, beziehen Dinge in der Kindheit meistens auf sich. Auch wenn das gar nicht so ist, auch wenn das nie so gedacht war. Und daraus entstehen Wahrheiten, die in echt Lügen sind. Zum Beispiel, mein Vater liebt mich nicht. Das hat er zu mir gesagt. Wenn man den Vater dann fragen würde, also ich habe es noch nicht erlebt in den ganzen Jahren, dass ein Vater mal gesagt hat, ja stimmt, ich liebe dich auch nicht. Sondern die meiste Antwort, wenn das dann mal zur Sprache kommt, und es muss nicht zur Sprache kommen, also man muss das auch nicht mit dem Vater oder mit der Person aufarbeiten, sondern man kann das auch für sich alleine aufarbeiten. Aber wenn es mal zur Sprache kommt, habe ich es noch nie erlebt, dass der Vater sagt, ja stimmt, ich mag dich nicht, sondern die Antwort, die fast immer kommt, ist, wie kommst du denn da drauf? Und die innere Festlegung, die ich damals getroffen habe als Kind, ist hier ausschlaggebend für die Wahrheit, die ich glaube. Und worauf ich hinaus will, ist, geht um einen Perspektivwechsel hin zu neuen Sichtweisen. Nur weil ich das glaube, macht es das noch lange nicht zu einer Wahrheit. Noch eine Sache ist, sich auf den Weg zu machen, herauszufinden, dass Leistung nicht gleichgesetzt ist mit Liebe. Wenn wir glauben und fühlen, dass wir gut sind und geliebt, dann ändert sich auch unsere Haltung nach außen. Also unser Inneres, das, was wir im Innersten glauben, wird ganz viel damit zu tun haben, wie unser Außen uns begegnet. Die Herausforderung ist nämlich, dass unser Außen ja auch wahrnimmt, wie wir über uns denken. Man kann sich das manchmal vorstellen, dass man es fast wie auf die Stirn geschrieben hat, ich bin nichts wert oder ich kann nichts oder geh mit mir um, wie du willst. Und andere Menschen spüren unsere innere Haltung und begegnen der dann auch. Die begegnen uns dann eben abwertend oder verachtend, weil sie ja im Endeffekt nur bestätigen, was wir eh schon glauben. Und das ist ganz, ganz wichtig, hier eben an den Punkt zu kommen, nicht nur auf die Leistung zu gucken, nicht nur auf das, wenn ich genug tue, dann bin ich geliebt, sondern auch auf das zu gucken, was ist denn meine innere Haltung zu mir. Und wenn ich nur über Leistung mich definiere, dann wäre ich spätestens, wenn ich krank bin, wenn ich in Rente gehe, wenn ich einen Unfall habe und nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr leisten kann, ein ziemlich großes Problem kriegen. Dann, was auch noch in die Perspektivkategorie gehört, ist, Dinge mal genau anschauen. Oft habe ich Menschen, die kommen zu mir in Beratung, setzen sich hin, fangen an zu weinen und sagen, Herr Daum, keiner liebt mich oder keiner mag mich. Und natürlich ist es erstmal die Wahrheit, die diese Leute glauben. Sie glauben wirklich, und es ist reell, keiner liebt mich und keiner mag mich. Die Herausforderung ist dann ganz oft für mich, wenn ich nachfrage, und das ist dann wichtig, behutsam auch zu machen, aber nachzufragen, komme ich meistens dabei raus, dass es um ein paar wenige Leute geht, die dieses Gefühl bei der Person auslösen. Der Vater, die Mutter, ein Bruder, die ihr das gespiegelt haben oder die schlecht mit ihr umgegangen sind, Freunde in der Jugend oder eben der erste Freund, die erste Freundin, wo die Beziehung zerbrochen ist. Und anhand dieser 2, 3, 4, 5 Leute mache ich dann fest, dass das von allen so gesehen wird. Und da kommt auch das Katastrophisieren natürlich ein Stück weit mit rein. So, wenn die 2 das so denken, wenn die 3 das so denken, dann denken wahrscheinlich alle so. Und das stimmt aber nicht. Also finde auch das Gute in deiner Geschichte. In jeder Geschichte steckt was Gutes. Und manchmal ist es verborgen, aber es ist definitiv da. Und gerade wenn ich dann auch entlarven kann, dass vielleicht 97%, 99,9% der Welt mich mögen oder mögen könnten, mich aber nur nicht kennen und nur 2 bis 3 Leute vielleicht ein Problem mit mir haben, dann ist es ein himmelweiter Unterschied als keiner mag mich, keiner liebt mich. Also finde das, diese Perspektiven, die es auch noch gibt. Ich sage zu Leuten in Beratung immer, es gibt mindestens 3 Perspektiven, weniger habe ich noch nie gefunden, die man auf jedes System, auf jedes Problem, auf jede Herausforderung finden kann. Und oft begnügen wir uns mit der einen einzigen, die wir sowieso schon für uns festgemacht haben, das wird so sein. Aber versucht es doch mal, probiert mal, was gibt es denn noch für eine Perspektive auf den Chef, der nicht grüßt, außer, dass ich schuld bin. Da gibt es nämlich noch mehr. Auch gerade in dem Stolzsein-Bereich. Ich sag's mal so, wenn du Angst hast, zu stolz zu sein, kann ich dir jetzt schon sagen, entspann dich, du bist wahrscheinlich nicht in der Gefahr, jemals auf der Seite vom Pferd runterzufallen. Ich habe viele Menschen erlebt, die Angst hatten, wenn ich jetzt anfange, stolz auf das zu sein, was ich kann, dann wäre ich vielleicht zu stolz und dann ist es wieder negativ. Und ich kann euch sagen, keiner von den Leuten, mit denen ich diese Arbeit gemacht habe, ist auf der Seite runtergefallen, dass sie zu stolz, zu überheblich wurden, sondern es geht ja darum, das Gegengewicht auf die Waage zu bringen, dass ich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, um meine Fähigkeiten weiß, um die guten und um die herausfordernden, um die, die ich gut kann und die, wo ausbaufähig sind, aber das beides umarmen. Und das ist eine Form von Stolz sein. Und da fällt man nicht auf der anderen Seite vom Pferd runter. Weil es geht nicht um das Überhebliche. Und diese Menschen sind auch nicht überheblich und sagen, so jetzt plötzlich bin ich besser als jeder andere. Und dann klopft dir mal selber auf die Schulter. Sag, das habe ich gut gemacht. Hey, da habe ich echt was hingekriegt. Schau dir selber mal an, was du getan hast, was du geschafft hast, wer du geworden bist. Und würdige das mal. Würdige mal die Arbeit, die du in dich hineingesteckt hast, um der zu werden, der du heute bist. Und zwar nicht nur auf die negative Seite der Waage zu gucken, sondern auf die positive. Und mach dir bewusst, dass gesunder Selbstwert, gesundes Stolzsein eine Ebenbürtigkeit erzeugt mit deinem Gegenüber. Du begegnest ihm auf Augenhöhe. Das ist nicht was Negatives zu sagen, ich habe einen Wert, ich bin wer, ich bin geliebt und das zu glauben, sondern es ist eine Ebenbürtigkeit, die dadurch entsteht, dem anderen begegnen zu können in dieser Haltung. Du bist wertvoll und ich bin wertvoll, du bist geliebt und ich bin geliebt. Und das ist was, da möchte ich einfach mehr Menschen sehen, die diesen Schatz entdecken in sich selber. Die dieses Gold entdecken, das sie auf dieser anderen Seite der Waage drauflegen können, um zu sagen, hey, da ist so viel Gutes in mir, das ich noch gar nicht gesehen habe, weil meine Perspektive so scheuklappenmäßig in eine Richtung war. Und jetzt fange ich an, das zu ändern. Und oft höre ich dann von Leuten, die noch sagen, ja, aber bei mir, ich bin so ein hoffnungsloser Fall, jetzt bin ich Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, da brauche ich doch gar nicht mehr anfangen, da ist doch eh schon der Zug abgefahren. Und ich vergleiche das gerne mit einem Schiff. Ein großes Schiff, wenn ich das Ruder um ein Grad verändere, dann ist das erstmal sehr, sehr wenig, weil ich nicht eine 180-Grad-Wende in eine andere Richtung mache. Und das sind wir Menschen auch nicht. Wir werden uns nicht von heute auf morgen um 180 Grad verändern. Aber wenn ich an diesem Schiffsruder ein Grad verstelle, dann ist es heute noch nicht viel, aber morgen schon viel mehr. Und über die Zeit, die da ins Land geht, macht ein Grad unglaublich viel aus, weil es den Kurs in eine andere Richtung lenkt. Und das ist das, was ich euch wünsche, was ich auch sehen möchte, dass mehr passiert in unserer Gesellschaft, ist, dass wir wieder ein gutes, ein ebenbürtiges, ein wertschätzendes Selbstbewusstsein haben anderen Menschen gegenüber, dass wir ihnen begegnen in einer Haltung von ich mag mich und ich mag dich. Nicht diese ellenbogenüberhebliche Gesellschaft, die sagt, nur ich, nur meins, nur das, was mir gut tut, sondern das Wertschätzende auf beiden Seiten. Und ich danke euch dafür, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir gerne schreiben. Und ich freue mich drauf, sollten wir uns mal begegnen, in der Ebenbürtigkeit euch begrüßen zu dürfen. Und freue mich drauf auf all die Goldstücke, die ihr auf eurer Waagenseite findet und die da drauflegen könnt, damit ihr aus dieser Waage, die so auf einer Seite hängt, eine Waage machen dürft, die ausgewogen, die ausgeglichen ist. Danke euch fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge und so wünsche ich dir, dass du etwas Neues auf deinem reich gedeckten Tisch entdeckt hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Weitere Informationen zu mir und zu meiner Praxis findest du auf meiner Website unter www.tobiasdaum.de. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.